Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Heute habe ich Nathalie Kitterer zu Gast. Sie ist Diplom-Sozialpädagogin und Kinderwunschberaterin. Mit ihr spreche ich heute zum Thema Partnerschaft in der Kinderwunschzeit. Liebe Nathalie, ich freue mich, dass du heute da bist.
Hallo, ja, danke für die Einladung.
Super, dann starten wir direkt mit der ersten Frage. Liebe Nathalie, warum ist denn die Kinderwunschzeit schwierig in der Partnerschaft?
Ja, das ist halt ja generell eine herausfordernde Zeit. Und dadurch, dass beide PartnerInnen betroffen sind von dem Thema Kinderwunsch, ist es für viele schwieriger, als wenn irgendwie nur eine Person von irgendeinem Thema betroffen ist, irgendeine Schwierigkeit hat. Und dann kann es in der Kommunikation manchmal schwierig werden. Wie gehen wir jetzt damit um, wenn eine Person einfach ganz viel leidet oder beide leiden? Dann sind beide sehr verletzlich und wissen nicht mehr so genau, wie können wir uns denn jetzt gegenseitig helfen?
Und sind es immer die Frauen, die mehr leiden?
Also bei Frauen ist es offensichtlicher, würde ich sagen. Aber das ist nicht immer so, dass Frauen immer mehr leiden. Männer leiden, würde ich sagen, oft stiller, aber leiden auch. Und gut, kann man ja auch nicht ganz verallgemeinern. Es gibt auch Männer, die ganz viel Redebedarf haben und unter den Situationen leiden.
Ja, und liegt das mehr Reden oder weniger Reden? Glaubst du, das liegt am Mannsein oder Frausein, also so biologisch hormonell? Oder hat das auch was damit zu tun, wie wir beigebracht haben, wie jetzt Männer oder Frauen mit Gefühlen umgehen?
Ja, ich würde eher sagen Zweiteres, ne, dass ja Männer eher erfahren, ja, du schaffst das schon, so sei stark und so in die Richtung sozialisiert sind. Und bei Frauen ja eher mehr auf Emotionen Wert gelegt wird oder die Fürsorglichkeit da sein soll. Und deswegen denke ich eher, dass es schon eher damit zu tun hat, wie habe ich denn erlebt als Mensch in meiner Familie, wie wird mit Emotionen umgegangen? Und das war ja oder ist ja oft sehr, sehr unterschiedlich zwischen Männern und Frauen.
Ja, und in der Kinderwunschzeit, vor allem wenn ich jetzt so an die medizinische Kinderwunschbehandlung denke, glaube ich, kommen Frauen auch ganz schnell in so eine Rolle, wo ihnen alles aufgebürdet ist, weil ja das meiste der Behandlung einfach am Körper der Frau stattfindet, unabhängig davon, wo der Grund für das Nicht-Eintreten der Schwangerschaft liegt. Und Männer kommen dann ganz schnell in so eine Helfer- und Unterstützerrolle. Kann das ein Problem sein?
Ja, das kann insofern ein Problem sein, wenn die Männer oft gar nicht mehr wissen, wie soll ich denn helfen? Oder eben gar nicht mehr in dieser aktiven Rolle drin sind, was ja auch wirklich schwierig ist, wenn immer die Frau zum Ultraschall und die Spritzen nehmen muss und so weiter. Und oft stellt sich so eine Hilflosigkeit ein, bei vielen Männern so, ich weiß gar nicht mehr, wie ich eigentlich da sein kann für meine Frau, weil ich stehe nur daneben und gucke zu und gucke es mir an und würde gern eher was tun. Oft sind Männer ja auch sehr, im Grunde sehr lösungsorientiert und wollen was helfen, aber fühlen sich dann, wissen in der Situation gar nicht mehr, was sie tun können, weil das Tun nicht möglich ist.
Mhm. Ja, und wenn ich jetzt so als Psychologin das höre, Hilflosigkeit ist ja für uns Menschen eins der schlimmsten Gefühle. Also ich würde Männern kein bisschen absprechen, dass die in einer super schwierigen Situation sind. Und teilweise ist es ja so, wenn man sich jetzt anguckt, was löst das für Gefühle aus, wenn man sich selber eine Spritze geben muss oder wenn man jemandem zugucken muss, der sich eine Spritze gibt und Angst davor hat. Psychologisch ist es ja so, wenn der Schmerzreiz dann vorbei ist, dann, ne, da ist auch Adrenalin mit involviert, andere physiologische Dinge, die da passieren und irgendwie fällt der Stress dann körperlich auch von einem ab, wenn man es geschafft hat. Hm. Aber die Person, die zuguckt, die hat vielleicht gar nicht so einen Erleichterungsmoment, wo sie so doll dann auch spürt, oh, geschafft, ich hab's hinter mir. Also ich stelle mir das super schwierig vor.
Ja, ja.
Und wie wichtig ist es denn, dass Paare viel sprechen in der Kinderwunschzeit?
Es ist immer wichtig, dass Paare miteinander sprechen. Und vor allem natürlich in der Kinderwunschzeit, weil es einfach total wichtig ist, gut in Kontakt miteinander zu bleiben und sich so auf dem Laufenden zu halten, wie es jedem mit der Situation geht. damit man das eben gemeinsam gut bewältigen kann.
Ja, und ich glaube, da ist es total unterschiedlich zwischen Menschen generell, wie viel jemand so von sich aus nebenher im Alltag auch ausdrückt, mir geht's damit so und so. Und bei manchen Menschen ist es so, die erzählen nur was von sich, wenn man sich hinsetzt und sagt, okay, jetzt erzähl mir mal bitte, wie geht's dir damit? Also was passiert, wenn zu wenig geredet wird?
Das kann sehr unterschiedlich sein, was dann passiert. Die Gefahr ist natürlich, dass dann irgendwie so ein Alleingelassen, ein Gefühl von Alleingelassen entsteht. So er oder sie interessiert sich eigentlich gar nicht dafür, wie es mir geht. Und auch so eine gewisse Entfernung voneinander passieren kann, weil eben keiner mehr weiß, okay, wie geht's jetzt der anderen Person damit? Und ja, das ist generell für die Beziehung ja schwierig, wenn man dann nicht mehr in Kontakt miteinander ist.
Mhm. In langen Beziehungen ist es ja auch oft so, dass die Partner sich gut kennen und dass es oft ja auch stimmt, dass man weiß, was der andere denkt. Da frage ich mich so ein bisschen, wenn man jemanden gut kennt und eigentlich so, ich weiß, wie mein Freund ist, ich weiß, wie mein Mann ist, kann das auch schwierig sein, vor allem in der Kinderwunschzeit?
Wenn man sich zu gut kennt, meinst du quasi? Oder?
Oder wenn man oft weiß, wie der andere denkt. Also ich könnte mir vorstellen, das kann ja dazu führen, dass man sagt, ja, ich sehe ja, wie es dir geht, ich weiß ja, was du denkst und dass man dann vielleicht weniger spricht. Wie kann sich das auswirken?
Ja, das kann eine Gefahr sein, weil ich denke, manchmal liegen wir vielleicht mit den Interpretationen auch nicht ganz richtig dessen, was ich denke, was jetzt mein Partner vielleicht gerade denkt, auch wenn es oft zutrifft. Und gerade, also für viele Paare ist ja die Kinderwunschzeit so der erste große, die gemeinsame Schwierigkeit. Also viele haben sicherlich auch schon sehr viele schwierige Dinge erlebt, aber für manche ist es auch tatsächlich so, dass sie vorher gar nie so Konfliktpunkte miteinander hatten und immer alles glatt lief mit der Kommunikation. Und dann plötzlich sind beide so verletzt und dann entsteht total viel Unsicherheit. Und dann ist es ja auch viel schwieriger, wieder zu erkennen, ja, was denkt er denn jetzt wohl? Also ich könnte mir vorstellen, dass das dann einfach auch unterschiedlich ist, was die Person denkt, im Gegensatz zu dem, wenn alles ganz stabil ist, ja, wo das vielleicht einfacher ist zu erkennen.
Ja, und ich glaube, wo wir zwei uns einig sind, ist das, was wir sehen als Kinderwunschberaterinnen, ist, die Kinderwunschzeit ist immer länger, als man gehofft hat. Das heißt, die Paare laufen immer in eine Situation rein, wo man so gedacht hat, okay, wir haben Kraft, wir schaffen das schon. Und ganz oft dauert es aber viel länger, als man gedacht hat. Das heißt, man kommt aus so einem, wenn ich mir das so vorstelle, bisschen aus so einem Territorium, wo man ein bisschen dachte, okay, ich weiß, wie das geht, ich kann irgendwie vielleicht optimistisch sein, nach vorne gucken, aber viele kommen ja in der Kinderwunschzeit auch an einen Punkt, wo sie sagen, ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist und ich weiß nicht mehr, wie ich das noch schaffen soll. Und da ist es, glaube ich, schon zutreffend, dass, ich weiß nicht, ob man sagen sollte, leider oder zum Glück die Paare keine Vergleichssituationen aus ihrem Leben haben, wo sie schon mal sowas Schwieriges hatten.
Ja, leider oder zum Glück, das ist eine gute Frage, weil genau, man wünscht ja niemanden, dass vorher schon mal irgendwas Schwieriges war. Und wenn jemand schon mal was Schwieriges erlebt hat, dann geht er meistens mit anderen Bewältigungsstrategien raus und hat Möglichkeiten, irgendwie mit anderen schwierigen Situationen umzugehen. So. Und das kann die Person dann anwenden, vielleicht auch im Kinderwunsch. Ob das dann in der Partnerschaft klappt, das ist ja auch immer wieder, also ich persönlich kann ja was bewältigen, aber trotzdem habe ich ja immer noch meinen Partner oder halt Partnerin. Und das Miteinander ist ja dann trotzdem irgendwie vielleicht erschwert, weil eben die andere Person nicht mehr weiß, oh Gott, wie soll ich jetzt mit ihr umgehen? Wie soll ich jetzt mit ihm umgehen? Ich weiß gar nicht mehr, ja, wie können wir zusammenkommen?
Ja, da fällt mir jetzt als Beispiel sowas ein, wie, dass es Menschen gibt, die haben im Leben schon mal eine schwierige Situation gehabt und die sagen dann, ich habe das bewältigt, indem ich einfach ganz fest mich darauf fokussiert habe, das wird schon alles irgendwie gut werden und am Ende wird es irgendwie alles okay sein und an einen schlimmen Ausgang, da denke ich gar nicht dran. Und das kann ja eine super Bewältigungsstrategie sein für mich als individuelle Person in der Kinderwunschzeit. Aber wenn ich mir jetzt Partner zusammen vorstelle und einer sagt, für mich ist es überhaupt keine Option, dass wir auch mal darüber reden, wie wir unser Leben gestalten würden, wenn wir aus dieser Kinderwunschbehandlung kein Kind kriegen, dann kann das die andere Person eben vor die Schwierigkeit stellen, dass sie denkt, okay, das ist ein riesenschwarzes Loch, würden wir uns dann vielleicht sogar auch trennen? Was ist dann mit unserer Beziehung? Und dann hat zwar die eine Person für sich eine funktionierende Bewältigungsstrategie und trotzdem sind in der Partnerschaft Bereiche, wo man nicht so einfach seinen Stiefel dann da durchziehen kann. Meinst du sowas?
Ja, genau. Du hast das gut beschrieben. Genau, weil die Bewältigungsstrategien ja sehr unterschiedlich sind und da muss man ja irgendwie miteinander klarkommen. Genau.
Und was würdest du empfehlen in so einem Fall? Einer will ganz viel reden und einer will ganz wenig reden.
Also auf jeden Fall reden, das ist das Erste. Und vielleicht sich so Zeiten dafür festlegen, kann ganz hilfreich sein, um irgendwie so in Richtung Kompromiss zu kommen. Und vielleicht ist es für die Person, die ganz viel reden will, ja auch hilfreich, noch mit anderen Menschen auch zu sprechen. Weil der Partner oder die Partnerin ist ja nicht ausschließlich dafür zuständig, jetzt all meine Bedürfnisse aufzufangen sozusagen. Aber trotzdem ist es sehr, sehr total wichtig, miteinander zu reden.
Das heißt, könnte man sowas machen, dass man sagt, okay, einmal in der Woche setzen wir uns hin und nehmen uns, würde eine halbe Stunde da reichen, dass man sagt, wie geht's dir denn mit dem Kinderwunsch, wie geht's mir mit dem Kinderwunsch? Kann das ein Ansatz sein?
Das könnte ein Ansatz sein. Ich glaube, es wäre wichtig auszuhandeln, wie viel wäre denn wichtig? Eine halbe Stunde könnte für manche extrem wenig sein, könnte ich mir vorstellen. Also einmal die Woche. Aber ich glaube, genau, da wäre es einfach gut, miteinander auszuhandeln. Okay, was ist denn so das Minimum, wenn ich jetzt ganz viel reden will? Was ist das Minimum, was ich ungefähr möchte? Brauche ich jetzt alle 3 Tage ein Update oder reicht einmal die Woche? Und wie viel ist auch die Person, die nicht so viel sprechen möchte, auch bereit, mehr zu reden?
Ja. Ja. Ja, und ich glaube, die wichtige Botschaft dabei von uns ist auch, also für sich selber, für eine einzelne Person, für einen einzelnen Menschen kann es auch eine gute Bewältigungsstrategie sein, nicht drüber zu reden. Nur eine Partnerschaft kann halt nicht funktionieren, wenn man nicht miteinander redet. Also es geht nicht darum, den Leuten, für die Reden keine persönliche Bewältigungsstrategie ist, denen jetzt zu sagen, du musst aber reden, weil das muss man halt. Nur in der Partnerschaft ist es eben so, wenn man nur noch denkt, man weiß, was der andere denkt, dann kann es halt passieren, einer läuft links lang, einer läuft rechts lang und man weiß eigentlich gar nicht mehr so richtig, was los ist. Und ich glaube, aus einer psychologischen Perspektive ist dieses gezielt Zeit in der Woche oder in irgendeinem Zeitintervall einräumen für das Thema. Das hilft schon auch, zu anderen Zeiten mal zu sagen, ah, da kommen wieder Gedanken ans Thema Kinderwunsch, ich schiebe das jetzt mal weg und ich versuche bei dem zu bleiben, was ich eigentlich gerade mache, weil der Kinderwunsch ist ja schon etwas, was sehr einnehmend für alle anderen Lebensbereiche auch ist, wo ja viele Menschen auch berichten, dass es echt traurig ist, dass Sachen weniger Spaß machen, die vorher Spaß gemacht haben. Also wie nimmst du das so wahr? Also wie viel Raum nimmt das Thema in den Partnerschaften ein?
Sehr viel. Also es nimmt oft einen recht großen Raum ein. Und ich mache das in Beratung immer mal wieder auch, also wir machen das immer mal wieder sichtbar. Und die Paare sind dann schon sehr erstaunt, wie viel Raum das eigentlich auch einnimmt, so wenn man mal auf die 100% Zeit, die sie haben, guckt. Und wenn es dann einmal sichtbar geworden ist, für wie viel Zeit verwende ich für meinen Kinderwunsch und wie viel verwende ich für die Partnerschaft auch und für andere Sachen, Arbeit und Freunde und Familie, Hobbys, dann ist es häufig auch möglich, mal zu gucken, okay, was möchte ich denn mehr machen und wo kann ich da vom Kinderwunsch was abknapsen, so zum Beispiel.
Ja, genau. Und da geht's ja nicht darum, dann zu sagen, man macht die Behandlung nicht mehr oder man macht nicht mehr die Dinge, die sinnvoll dafür sind, dass es eine höhere Schwangerschaftswahrscheinlichkeit gibt. Sprich, für diejenigen vielleicht die Hormone nehmen müssen oder den Zyklus tracken. Es geht nicht darum, die Leute davon abzubringen, sondern zu sagen, okay, wenn ich jetzt total akribisch meinen Zyklus tracke, dann brauche ich dafür so und so viele Minuten am Tag und wie viel kommt noch on top, weil ich die ganze Zeit dran denke, drüber rede und völlig darauf fokussiert bin. Und wie machst du das sichtbar mit den Paaren? Mit was für einer Methode machst du das?
Also da gibt es so ein schönes mit einem Tortendiagramm im Grunde genommen. Ne? Man hat einen Kreis und dann zeichnet man einfach Tortenstücke ein, wenn ich mir vorstelle, ich habe so und so viel Zeit pro Tag, wie viel verwende ich auf Arbeit, wie viel verwende ich auf Kinderwunsch, Familie, Freunde, Partnerschaft. Da gibt es auch Haushalt und Hobbys so. Und das ist für viele sehr erhellend. Also eigentlich habe ich das nie anders erlebt. Und manchmal auch sehr erschreckend, weil sie feststellen, eigentlich machen wir zu zweit total wenig.
Mhm.
Und das ist ein schöner Moment, wenn beide merken, oh, eigentlich wäre es doch besser, wenn wir mehr Zeit miteinander verbringen, weil das ist ja auch, wir machen das ja auch, weil wir uns so lieben, gemeinsam eine Familie gründen wollen. Und dann ist das Fenster auf, quasi mehr mit wieder sich miteinander zu beschäftigen, auch schöne Dinge wieder miteinander zu machen, Zeit miteinander zu verbringen, auf andere Art und Weise, als sich ausschließlich mit dem Kinderwunsch zu beschäftigen. Mhm.
Ja, und ich kann total verstehen, dass Paare aber trotzdem da reinrutschen. Das habe ich ja am Anfang gesagt. Die Kinderwunschzeit dauert eigentlich immer länger, als man sich erhofft hätte. Und am Anfang ist es auch eine total optimistische Bewältigungsstrategie, erstmal zu sagen, okay, wir beißen die Zähne zusammen, 6 Monate Sex nach Kalender und dann wird es schon klappen. Und dann ordnet man natürlich dieser Kinderwunschstrategie erstmal ganz viele Sachen unter. Und wenn man dann aber an einem Punkt steht, wo es leider nach 6 Monaten nicht geklappt hat, und für viele Menschen ist das ein super hoher Aufwand, die müssen dafür Geschäftsreisen verlegen, die müssen alles Mögliche umkrempeln und irgendwie ihr Leben nach dem Zyklus ausrichten. Und das kann man halt nicht unendlich durchhalten. Ne? Also, dass man dann mal an so einen Punkt kommt, finde ich eine coole Strategie. Also ich glaube, das ist ja was Paare sicherlich auch, die vielleicht unseren Podcast hören, auch zusammen einfach machen können, oder? Würdest du das für die Heimanwendung auch empfehlen? Ja.
Ja, klar, das kann man auf jeden Fall auch zu Hause ausprobieren.
Ja. Ja, und ich glaube, wenn man das Gefühl hat, die Beziehung läuft nicht so gut oder man fühlt sich nicht so verbunden, wenn man dann aufdeckt, okay, wir haben auch wenig Quellen von gemeinsamer Zeit und Verbundenheit. Mhm. Das ist ja Good News und Bad News. Also es ist nicht gut, dass es so ist, aber man findet dann einen Weg, wie man was tun kann.
Ja, genau.
Und mehr Zeit, glaube ich, das kann man schon, also mehr Quality Time schafft auch Verbundenheit. Das können wir schon so behaupten, oder? Das ist ein Universalrezept.
Ja, das kann, ja, genau. Und genau, Quality Time ist, glaube ich, ein guter Stichpunkt, weil viele Paare ja auch manchmal dann so abends vorm Fernseher zu Hause landen und Zeit in Anführungszeichen miteinander verbringen, aber eigentlich keine, also sie sitzen zwar nebeneinander, aber machen nichts miteinander, ja. Und dann sind sie manchmal schon erschreckt, dass das so ist, dass das irgendwie so eine verbrauchte Zeit ist, die aber überhaupt nichts bringt. Und auf der anderen Seite ist es ja auch total verständlich, und das darf man ja auch machen, abends mal vorm Fernseher hocken, also das will ich jetzt gar nicht in Frage stellen. Nur für manche ist es halt dann sehr erschreckend, wenn sie merken, okay, wir machen aber eigentlich nichts anderes Schönes mehr miteinander.
Ja, und die Frage ist ja auch, sitzt man vorm Fernseher und berieselt sich nur oder schaut man zusammen was und spricht hinterher nochmal, auch wenn es nur 5 Minuten sind, darüber, was hat dich am meisten berührt, was fandest du am interessantesten, was hat bei dir was ausgelöst, um irgendwie zu verstehen, wie ist die Wahrnehmung und die Lebenswirklichkeit von meinem Partner? Und so kann man auch zusammen Fernsehen gucken. Aber wenn es halt kein Gespräch darüber gibt, dann ist es nicht verbindend.
Ja, genau.
Und wie ist denn deine Erfahrung, wenn du so auf die Kinderwunschzeit schaust? Gibt es viele Paare, für die diese Belastung so überwältigend wird, dass die sich auch trennen? Oder ist das eher selten?
Ich kann da jetzt keine Zahlen sagen. Also warte, lass mich kurz überlegen. Also es gibt natürlich Paare, die sich trennen. Und es gibt aber auch viele Paare, die das sehr stärkt und die aus der Kinderwunschzeit, die das nochmal näher zusammenbringt und die aus der Kinderwunschzeit gestärkt rausgehen. Mhm. Es gibt so beides und dann gibt es natürlich irgendwie viele Graustufen dazwischen. Und das hängt ja auch von ganz vielen Faktoren ab, ob es vielleicht zu einer Trennung kommt oder nicht. Ja, wenn sich beide einig sind, wir wollen hier ein Kind und wir wollen so und so viele Behandlungen machen oder wir wissen, wo unsere Grenzen sind und das ist relativ ähnlich, dann wird es leichter sein für das Paar. Wenn das Paar sehr viel unterschiedliche Meinungen hat, was ja auch sein kann, dann ist das sicherlich schwieriger, durch die Kinderwunschzeit zu kommen. Mhm.
Ja, also Zahlen dazu bin ich mir auch unsicher, ob es da verlässliche Zahlen gibt. Und gleichzeitig ist es auch wichtig, immer zu sehen, viele Beziehungen gehen auch im ganz normalen Alltag auseinander. Also da ist es vielleicht auch vorschnell zu behaupten, ja, das ist dann wegen, weil die Kinderwunschzeit so belastend ist, ne? Und was du aber gerade angesprochen hast, ist ja Unterschiedlichkeit mit der man darauf blickt, wie viel man machen möchte. Was würdest du denn empfehlen, wenn die Paare merken, okay, da ist Uneinigkeit? Also einer sagt vielleicht, oh, okay, hormonelle Behandlung ist für mich noch okay, aber künstliche Befruchtung möchte ich nicht. Und eine andere Person sagt, ganz ehrlich, das ist mir egal, ich möchte erstmal alles machen, was möglich ist. Wie können Paare diese Situation lösen?
Also ein Faktor kann Geduld sein und das ist während der Kinderwunschzeit natürlich auch nochmal eine zusätzliche Herausforderung, weil sie eh schon sehr viel Geduld erfordert. In Geduld insofern, dass beide genügend Raum und Zeit haben, um sich damit auseinanderzusetzen. Will ich wirklich weitermachen oder will ich nicht weitermachen? Manchmal ist ja so, dass eine Person einfach schon super informiert ist und weiß genau, was sie will. Und die andere Person hat sich vielleicht noch gar nicht so viel informiert und braucht einfach noch mehr Zeit, um das alles zu durchdenken, um vielleicht doch zu entscheiden, okay, ja, ein bisschen weiter kann ich gehen. Das, diese zeitliche Unterscheidung ist eine Herausforderung. Und da braucht es von der schnelleren Person im Grunde ein bisschen Geduld. Weiter im Gespräch bleiben ist natürlich total wichtig. Und dann genau kann es natürlich auch sein, dass jemand sagt, nee, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich möchte aufhören. Was auch eine große Herausforderung ist für beide. Und dann ist es auch wichtig, das Gespräch weiterhin zu suchen, wohlwollend miteinander umzugehen. Und sich vielleicht, wenn die Verzweiflung zu groß ist oder keine Lösungsmöglichkeiten mehr gesehen werden, vielleicht auch Unterstützung von außen holen.
Ja, so eine Kinderwunschberatung dann vielleicht aufzusuchen in einer Beratungsstelle oder so, das würde ich auch sagen, wenn man merkt, es ist eben nicht mehr möglich, zusammen ein Gespräch zu führen, weil die Emotionen direkt hochschießen. Und ich würde an der Stelle auch noch mal gerne sagen, dass es ganz normal ist, dass ganz viele Menschen, bevor sie mit der Tatsache konfrontiert sind, dass ihnen persönlich jetzt gesagt wird, sie brauchen eine Kinderwunschbehandlung, um eine gute Wahrscheinlichkeit zu haben, ein Kind zu bekommen, dass man vorher immer denkt, nee, also wenn wir auf natürlichem Weg keine Kinder kriegen können, dann wäre das auch okay für uns. So denken ganz, ganz viele Menschen. Und dieser Auseinandersetzungsprozess, denke ich das wirklich, möchte ich wirklich an dieser, ich sag mal, eher so religiös geprägten Vorstellung von, ja, dann soll es halt nicht sein, möchte ich mich wirklich dem unterwerfen oder ändere ich jetzt nochmal meine Meinung, weil ich selber betroffen bin? Also das habe ich ganz, ganz oft gesehen, dass Leute sagen, wenn ich auf mein jüngeres Ich zurückgucke, mein jüngeres Ich hätte immer behauptet, nee, das wäre dann auch für mich okay, keine Kinder zu haben. Und wenn man wirklich damit konfrontiert ist, sieht die Sache ganz anders aus.
Ja. Ja, genau, das denke ich auch, dass das bei vielen so ist.
Und ich glaube, was auch wichtig ist, dass in diesem ganzen, ich sag mal, auch Internet-Space von Kinderwunschbehandlungen ganz viele Informationen richten sich an Frauen. Und weil Frauen ja häufig der erste Kontaktpunkt mit der Frauenärztin, dann die nicht eingetretene Schwangerschaft besprochen wird, ist ja schon häufig so, dass dann Männer eher, dann waren die bei dem Termin nicht dabei, ne? Und da muss man irgendwie, glaube ich, gucken, wie du das auch eben beschrieben hast, wie man diese Informationsungleichheit aufholt.
Ja, genau. Und was ich noch gerne ergänzen würde, was ich wichtig finde, ist erstmal auch anzuerkennen, dass es so ist, wie es ist, auch wenn das hart ist. Und diese Unterschiedlichkeit nicht als Angriff auf sich selber zu sehen, sondern zwei Menschen können ganz unterschiedliche Ansichten haben und haben auch meistens ja gute Gründe dafür, dass sie so denken, wie sie denken. Also das hat ja immer eine Grundlage. Und da zu gucken, was sind denn die Gründe vielleicht von meinem Gegenüber, da offen miteinander umzugehen, was nicht leicht ist sicherlich, aber das kann, denke ich, sehr hilfreich sein.
Ja, als Beispiel fällt mir da ein, wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, ich bin super top informiert darüber, was ich jetzt alles benutzen kann, um meine fruchtbaren Tage zu bestimmen. Und mein Freund ist aber nicht informiert. Und wenn ich ne, so sich angegriffen fühlen, ist dann sowas wie, ihm ist es gar nicht so wichtig wie mir. Und dann zu sagen, nee, Moment, wenn ich diese Hypothese annehme, dann kommen wir hier ganz schnell in ein Gebiet, wo wir gegeneinander sind. Und wirklich ehrlich sich dafür zu interessieren, wieso ist dein Informationsstand so, wie er ist? Und ganz oft kommt dann raus, dass ein Mann sagt, ja, ich kann doch nicht über deinen Körper bestimmen. Und dann kann man anfangen, darüber zu sprechen. Mhm. Ja, okay, stimmt, danke. Aber trotzdem ist jetzt hier Kinderwunsch ein Thema, wo wir zusammen eine Entscheidung fällen müssen und wo wir jetzt zusammen überlegen müssen, was machen wir mit meinem Körper, so in Anführungsstrichen. Ne? Meinst du sowas in die Richtung?
Genau, sowas kann das sein. Oder ich hatte auch mal ein Paar in Beratung, die hatten ein Kind und das war irgendwie eine gefährliche Situation für die Frau mit dieser Schwangerschaft. Und die hatte selber noch einen großen Kinderwunsch. Und der Partner hat gesagt, nein, ich möchte das nicht. Und im Laufe der Gespräche kam dann raus, ja, er hatte halt richtig Angst, dass seiner Frau was zustößt und dass er sie verliert. Also was ja wirklich ein sehr guter Grund ist, um zu sagen, nein, ich möchte nicht weitermachen. Und dagegen steht natürlich ihr Kinderwunsch. Den kann man ja auch nicht einfach ausknipsen. Und da ist dann halt auch nochmal wichtig zu gucken, okay, wie gehen wir gemeinsam damit um, aber auch, wie kann ich selber vielleicht lernen, dann will ich den Kinderwunsch weiter nachgehen oder kann ich es irgendwie akzeptieren, dass es jetzt so ist und wie versorge ich mich dann mit meinem Kinderwunsch?
Ja, und bestimmt war es bei ihm auch nicht so, dass er gar keinen Kinderwunsch hatte, sondern die Angst war größer als der Wunsch. Und wenn man da nicht genau guckt, dann sieht das so aus wie, ja, den interessiert das ja gar nicht, aber das war bestimmt nicht so, oder?
Nein, das hat den natürlich, der hat mitgelitten sozusagen schon auch, ja.
Und wie erlebst du das bei Paaren, wo einer der Partner schon Kinder aus einer Vorbeziehung hat? Ist es für solche Familien schwieriger oder einfacher?
Das ist meistens schwieriger, weil für die Person, die ja noch kein Kind hat, dieses erreichte Ziel ja immer sichtbar ist und immer vielleicht auch so ein bisschen Neid aufkommen kann oder halt auch der Stich immer wieder ins Herz trifft, so, da ist das, was ich mir wünsche und ich hab's nicht. Und ich glaube, auch da ist es wichtig, wieder gut miteinander zu kommunizieren und auch zu gucken, wie gehen man mit der Ex-Partnerin, dem Ex-Partner um? Wie sind da die Grenzen zueinander? Also, dass das Paar, das aktuelle Paar halt wirklich ein gutes Miteinander hat und da nicht irgendwelche Ängste da sind, dass die Loyalität vielleicht gar nicht wirklich bei dieser eigenen Partnerschaft ist, sondern vielleicht immer noch Eifersuchten auftauchen zu Ex-Partner, Ex-Partnerin.
Ja, und ich glaube, was in so einer Konstellation super hilfreich ist, wenn es irgendwie auch eine Verständigung zwischen den Erwachsenen darüber geben kann, wer darf welche Rolle haben. Also darf ich jetzt als Stiefelternteil, je nachdem, wie viel Zeit ich auch mit den Kindern verbringe, ich sage mal in Anführungsstrichen, was darf ich? Darf ich dem Kind ein sehr gewünschtes Geburtstagsgeschenk kaufen? Wie ist mein Titel? Also der Titel Stiefmutter wird ja zum Glück nicht mehr benutzt. Das ist ja so ein furchtbares Märchenwort, ne? Aber und dann auch für sich selber zu gucken, ist das eine Beziehung, die mir eher Schmerz zufügt mit dem Kind von anderen? Oder merke ich auch, dass da Anteile von mir halt, ich sag mal, fließen können und sein können, die für mich gut sind? Und ich glaube, das ist total unterschiedlich, wie Menschen ohne eigene Kinder den Kontakt zu Kindern von anderen empfinden.
Ja, das denke ich auch, das ist total unterschiedlich. Und für die einen ist es schmerzhaft und für die anderen kann es natürlich auch eine Bereicherung sein.
Ja. Medizinische Kinderwunschsituationen sind ja total unterschiedlich da drin, ob die Ursache dafür, dass eine Schwangerschaft nicht eintritt oder auch, dass Schwangerschaften verloren gehen, dass man weiß, ich sage jetzt mal ganz plakativ, es liegt an der Frau, es liegt am Mann, man weiß nicht, woran es liegt. Wie ist das mit dem Thema Schuld? Also wie ist das für eine Partnerschaft, wenn einer der Grund ist oder die Gründin?
Ich glaube, auch da gehen viele Paare sehr unterschiedlich mit um. Oder auch viele Menschen, für manche ist es okay oder ist es gar kein großes Thema. Und für manche ist es ein Riesenthema, weil sie sich sehr schuldig fühlen, dass sie doch jetzt der Grund sind, dass es nicht klappt. Und manchmal kann das auch sein, dass beide irgendwie ein Thema haben, also beide, es an beiden liegt sozusagen, und trotzdem eine Person sich noch mehr schuldig fühlt. Das ist gar nicht immer ganz faktenbasiert, würde ich sagen, wie schuldig sich jemand fühlt. Und das ist schon eine Belastung für die Partnerschaft oder kann es sein, aber finde ich auch eine große Belastung für die Person, die sich so schuldig fühlt. Ja, für die ist es ja einfach eine Riesenherausforderung, mit dieser Schuld umzugehen. Manche sagen dann ja auch, okay, dann such dir doch jemand anderen und ich lass dich frei, wenn damit du dir deinen Kinderwunsch erfüllen kannst. Ich habe bisher selten erlebt, dass die andere Person dann gesagt hat, ja, okay, mach ich, tschüss. Ich meine, sowas kommt sicherlich auch vor, die landen dann nicht unbedingt in meinen Gesprächen. Aber der Partner, die Partnerin sind dann ja meistens einfach so, nein, wir sind doch zusammen und wir machen das doch zusammen. Das zeigt meistens eine sehr viel Stärke in der Partnerschaft, wenn das auftritt. Und trotzdem muss die Person, die sich schuldig fühlt, irgendwie einen Umgang damit finden.
Ja, das ist ja eine ganz verzweifelte Strategie, um dieses Schuldempfinden loszuwerden. Also wenn ich meinem Partner sage, du bist frei von mir, dann ist das ja auch mein Wunsch, mich von dem Schuldempfinden zu entlasten. Und das ist, glaube ich, total wichtig, dass man dann nicht in seinem Kopf sich ausmalt, was der andere alles denkt, sondern zu gucken, was passiert denn, wenn ich der anderen Person diese Idee mitteile. Und dann geht's auch ganz viel um Vertrauen, wenn die andere Person dann sagt, danke für den Vorschlag, nein, will ich nicht, dass man dann sagt, okay, ich glaube dir auch, dass du für dich einschätzen kannst, ob ich die richtige Partnerin für dich bin und dass das Thema dann auch abgeschlossen sein darf und nicht jahrelang immer wieder hochgenommen wird. Also, wie würdest du das sehen?
Ja, ich glaube allerdings, dass viele die Entlastung vom Partner, der Partnerin nicht aus, dass das nicht ausreicht, sondern manche sich mit sich selber irgendwie auch einen anderen Umgang finden müssen, damit sie sich von der Schuld sozusagen lösen können. Mehr Mitgefühl mit sich haben und entwickeln, ist ja nicht leicht, so in die Richtung, weil die Absolution von außen ist ein Baustein, sicher finde ich auf jeden Fall, aber für viele ist das nicht das, was ihnen dann hilft, um selber sich von der Schuld zu befreien.
Ja, ein Beispiel wäre jetzt eine Frau, die vielleicht mit Mitte, Ende 20 gesagt bekommt, ja, sie haben Endometriose, nehmen sie einfach die Pille, dann ist es okay. Und mit Mitte 30 setzt die vielleicht ihre Pille ab und dann kommt raus, oh, hier ist eine Zyste, die hat aber den Eierstock geschädigt. Und dann kommen so Vorwürfe an sich selbst, warum habe ich damals mit Mitte 20 einfach diese schnelle Lösung akzeptiert und habe dem nicht weiter nachgeforscht. Und da geht's, wie du auch gerade beschrieben hast, um so einen Prozess, wo die Person mit sich selber und mit ihrem jüngeren Ich nochmal guckt, welche Informationen hatte das jüngere Ich, um die Entscheidung zu treffen. Und oft ist es so, dass wenn man jetzt jünger sein könnte mit dem Wissen von, wo man älter ist, also wenn ich 25 sein könnte mit meinem Wissen von jetzt, wo ich 36 bin, ja, mit Sicherheit würde ich Dinge anders machen, aber das war halt damals nicht möglich. Und da würde ich dir recht geben, das ist ziemlich aufwendig. Da muss man ein paar in Anführungsstrichen Zeitreisen mal machen mit sich selber und seinem jüngeren Ich. Und das reicht meistens nicht, wenn Partner oder Partnerin sagt, ist nicht schlimm, ich will auch so mit dir zusammen sein, Thema beendet. Aber dann ist auch wichtig, dass, wenn man merkt, mein Partner hat mir gesagt, Sally, für mich ist es okay und ich merke aber für mich selber ist es nicht okay, dass ich dann anfange nach Lösungen zu suchen, wer kann mir da helfen.
Genau, ja genau. Und trotzdem kann ja diese partnerschaftliche, dieses Vertrauen und dieses, ja, das ist doch okay und du bist nicht schuld, kann ja auch noch zusätzlich ganz viel Sicherheit geben.
Ja, unbedingt.
Also es ist was total Wertvolles, ja.
Ja, und da ist es schon wichtig, so offene Gespräche auch zu führen und nicht nur sich zu denken, der andere denkt bestimmt, ich bin schuld, sondern mal zu fragen, findest du, es ist meine Schuld? Und ne, an der Stelle dann aber auch zu Ende zuzuhören, was die andere Person wirklich sagt und nicht zu denken, ich weiß doch schon, was du sagst.
Ja, genau.
Ja. Und würdest du denn sagen, dass ein Kind eine Beziehung retten kann oder das Familie werden?
Also ich denke nicht, dass ein Kind eine Beziehung retten kann. Und also eine Kinderwunschzeit ist, denke ich mir, eh für eine Beziehung, die schon ein bisschen im Argen liegt, eine herausfordernde Zeit, wo nochmal so Salz in die Wunde gestreut wird, wo es schwieriger werden kann. Und ein Kind ist ja jetzt auch nichts, was einfach da ist und ist nur schön, sondern das ist ja auch eine große Herausforderung. Das erfordert sehr viel Kommunikation miteinander und gucken, ja, wie handeln wir das, wie gehen wir damit um, wer geht wann, wie arbeiten, wer übernimmt welche Aufgaben und auch Haltung zum Thema Erziehung kann ja sehr, sehr unterschiedlich sein. Also ich glaube, wenn die Beziehung schon angeknackst ist, dann könnte ein Kind, das kommt, das eher noch verschlimmern.
Mhm. Ja, also ich würde dir da zustimmen. Ich glaube auch nicht, dass das Kind selbst mit dem, wie es ist, das verbessert diese Dinge ja nicht. Das Kind selbst verbessert ja nicht, wie Menschen kommunizieren. Und gleichzeitig verstehe ich aber schon auch, dass Schwierigkeiten oder Herausforderungen, die man mit einem Kind hat, die sind halt viel, ich sag mal, konkreter und greifbarer oft als die Herausforderungen der Kinderwunschzeit, weil da in der Kinderwunschzeit sind es ja oft so abstrakte Dinge, die man nicht greifen kann. Also wie ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt und wie gehen wir mit den Wahrscheinlichkeiten um? Ja. Und wenn ein Kind da ist, dann geht es eher darum, wie gehen wir mit den konkreten Anforderungen um? Und ich glaube, es gibt schon Paare oder ja, ich würde vielleicht auch sagen, Menschen generell, also wenn es was anzupacken gibt, dann ist es, glaube ich, oft leichter, Lösungen zu finden, als eben bei so Sachen wie, fahren wir jetzt in Urlaub und schieben dafür einen Zyklus. Das ist ja ein Jonglieren mit Wahrscheinlichkeiten. Da platzt mir manchmal schon fast der Kopf, wenn ich versuche, das mit den Paaren zu besprechen.
Ja.
Deswegen verstehe ich schon diejenigen, die dann sagen, wir stellen uns die Probleme, die wir mit einem Kind hätten, einfacher vor zu lösen als die Probleme der Kinderwunschzeit. Was würdest du dazu sagen?
Ja, das finde ich schon nachvollziehbar und das ist es vielleicht auch. Und es ist ja auch nicht so, dass man nicht auch Dinge noch lernen kann in der Beziehung. Also es heißt ja jetzt nicht nur, weil man Probleme in der Beziehung hat, deswegen wird die Beziehung in die Brüche gehen beim Kinderwunsch oder mit einem Kind. Das würde ich jetzt nicht sagen, aber ausschließlich darauf zu vertrauen, wenn das Kind da ist, ist alles gut, ist vielleicht auch ein bisschen zu blauäugig, ja. Gerade wenn die Anforderungen in der Kinderwunschzeit oder die Herausforderungen schon so groß waren, dass da schon sehr viel Energie reingegeben wurde, verständlicherweise, und einfach dann, sage ich mal, wenig Energie da ist schon. Einfach so eine gewisse Erschöpfung vielleicht auch schon bei beiden da ist, weil die Kinderwunschzeit so lang war und anstrengend war und schwierig war. Und dann kommt man in die Schwangerschaft und dann hat man ein Kind, was ja auch alles irgendwie auf den Kopf stellt und man sich wenig um sich selber kümmern kann sozusagen und wenig um die Partnerschaft kümmern kann. Und deswegen finde ich es hilfreich, sich irgendwie immer auch damit zu beschäftigen, wie geht's mir selber gut und wie geht's uns als Paar gut, so parallel zur Kinderwunschzeit. Und danach natürlich auch.
Ja, und das so ein bisschen als Investition zu sehen, zu sagen, okay, wir sind jetzt in einer sehr schwierigen Zeit und da investieren wir da rein zu lernen, wie wir trotzdem in einer schwierigen Zeit für uns da sind und jeder auch für sich selbst Fürsorge macht. Und alles, was wir jetzt lernen, das können wir dann. Und ich möchte jetzt nicht den Anschein erwecken, ich würde sowas sagen wie, ja, die Leute, die noch viel lernen müssen, die sollten auch eine lange Kinderwunschzeit bekommen. Das will ich auf gar keinen Fall damit sagen. Aber eben nicht sich so ein Modell aufzubauen, wo man sagt, ja, die Kinderwunschzeit ist voll schwer und wenn wir erstmal die Schwangerschaft weit fortgeschritten haben und das Kind erstmal da ist, dann wird schon alles von selber gut werden, sondern eher zu sagen, okay, jetzt sind wir in der schwierigen Zeit und alles, was wir jetzt lernen, nehmen wir mit. So.
Genau, ja, genau. Finde ich eine ganz gute Maßgabe, schon in der Kinderwunschzeit sich auch parallel um die Partnerschaft zu kümmern, weil wenn ein Kind da ist, ist auch erstmal wenig Zeit dafür.
Ja, und diesen Skill zu haben, zu sagen, es ist ganz wenig Zeit da, es sind ganz viele Anforderungen da und wie können wir trotzdem miteinander sprechen und irgendwie ab und zu mal überprüfen, ob was ich denke, was der andere denkt, ob das auch zutreffend ist.
Ja, genau.
Ich würde jetzt gerne noch mal kurz über das Thema Fehlgeburt sprechen. Das ist ja häufig für beide in der Partnerschaft ein super schwieriges Erlebnis. Wie nimmst du Paare da so wahr, in wie sie gleich oder unterschiedlich durch diese Zeit gehen?
Ja, das sind viele, gehen sehr unterschiedlich damit um. Also mit dem Thema Fehlgeburt und auch Trauer. Und wenn man es jetzt verallgemeinern würde, könnte man eher sagen, dass Frauen mehr ins Gespräch gehen und Männer eher mit sich trauern sozusagen und eher still trauern, aber trotzdem auch unter der Situation leiden. Das wird ihnen ja oft abgesprochen, weil sie das nicht so zeigen. Und ich nehme das schon auch so wahr. Also, und ich nehme auch von Frauen, mit denen ich spreche, die nehmen schon auch wahr, dass ihre Männer auch irgendwie leiden. Sie wünschen sich halt dann immer das Gespräch, was vielleicht ja nicht immer einfach ist. Aber die meisten sehen das schon auch. Und manche fühlen sich vielleicht alleingelassen, weil das so ein schweres Thema ist, auch für den Mann vielleicht ein schweres Thema ist. Und wenn es halt schwierig ist, ist es für manche ja so, dann mache ich erstmal zu. Also dann ist nach außen erstmal nichts. Ich muss mit mir das irgendwie klar machen. Und das ist von außen schon schwer auszuhalten manchmal, glaube ich. Gerade wenn ich selber auch in einer belasteten Situation bin.
Ja, und es kommt ja relativ häufig vor, dass von ärztlicher Seite bei einer Fehlgeburt gesagt wird, ja, tut mir leid, dass Ihnen das passiert ist, aber medizinisch ist es jetzt erstmal kein schlimmes Ereignis und da machen wir jetzt nichts Besonderes und die Empfehlung ist, wenn die Periode wieder kommt, können Sie wieder schwanger werden und das kann ja total unterschiedliche Auswirkungen auf die Partner haben. Das kann ja einen Partner optimistisch stimmen, der dann auch, dem das auch hilft, die Trauer ein bisschen wegzuschieben und zu sagen, okay, cool, wir gucken nach vorne. Und für eine andere Person kann sich das total abwertend in Bezug auf die emotionale Bedeutung der verlorenen Schwangerschaft anfühlen. Und zack, ist man in einer hochexplosiven Situation. Ich würde jetzt gerne auch über das Thema gewaltfreie Kommunikation nochmal sprechen, was wir ja oft in unseren Gruppenstunden auch ja Menschen beibringen oder helfen, damit zu arbeiten. Was ist denn Gewalt an der Aussage, ich fühle mich von dir allein gelassen?
Was ist daran Gewalt? Ja, gute Frage. Gewaltfreie Kommunikation heißt ja, dass ich im Grunde einfühlsam mit meinen Mitmenschen spreche. Insofern könnte man in dem Punkt sagen, Gewalt heißt, du bist verantwortlich dafür, wie es mir geht. Und wenn du mich allein lässt, dann bist du auch schuld, könnte man ja auch sagen. Ja, das ist ja irgendwie eine Wertung, die da reingeht. Und diese Wertungen sind im Grunde genommen, könnte man sagen, gewaltsam. Und deswegen sagt ja die gewaltfreie Kommunikation, nein, wir möchten einfühlend miteinander umgehen, einfühlsam. Und ich übernehme Verantwortung für mich, für meine Gefühle, für meine Bedürfnisse. Und bitte vielleicht die andere Person, was sie tun kann, um mir zu helfen, damit es mir besser geht. Ja, gerade wenn du sagst, ich fühle mich von dir allein gelassen. Wenn man jetzt mal so die Schritte anguckt, dann kann man, geht es ja erstmal darum, meine Beobachtung zu machen. Was höre ich denn? Okay, ich höre den Satz, ich fühle mich von dir alleingelassen. Und dann kann ich mich fragen, okay, was für Gefühle löst es denn bei mir aus? Und das kann ja Angst sein, das kann Traurigkeit sein, in dem Fall zum Beispiel.
Jetzt bei der Person, die sich alleine fühlt oder bei der Person, die
sich
das
allein
gesagt
gelassen
hat?
Fühlt? Ja, okay. Mhm. Wenn ich den Satz höre, du fühlst dich, also ich fühle mich allein gelassen von dir. Ja, also dann ich als alleingelassene Person habe dann vielleicht Angst und bin traurig darüber, dass es so ist. Ja, dass ich mich alleine fühle. Das kann ja Angst auslösen und kann Traurigkeit auslösen. Oder auch Wut und Ärger kann es auch auslösen, ja.
Und das wäre dann bei so einem Ereignis wie Fehlgeburt sowas wie, ich fühle mich alleine mit der Situation, dass diese Schwangerschaft mir viel bedeutet hat und von außen kriege ich so Botschaften wie, ja, ist doch nicht schlimm, machen Sie einfach weiter. Und dann in der Lage zu sein, zu sagen, damit fühle ich mich alleine und ich würde mir wünschen, jemand ist bei mir. So in so eine Richtung?
Genau, ich würde mir wünschen, genau, jemand ist bei mir, weil ich das Bedürfnis habe, dass ich mich sicher fühle. Und ich fühle mich gerade ziemlich unsicher in dieser Situation, zum Beispiel.
Ja, ja. Und ich meine, da kann man jetzt so sagen, okay, da werden die ganzen Worte auf die Goldwaage gelegt und alles wird quasi mit Samthandschuhen auseinanderoperiert. Aber gleichzeitig muss man eben sagen, das ist eine sehr erfolgreiche Technik dafür, dass man versteht, wie es jemand anderem geht und dass man sich verbunden fühlt. Und ich glaube, gerade bei so einem Ereignis wie der Bewältigung von einer Fehlgeburt, also ich habe das ganz häufig eben schon erlebt, dass dann medizinisch diese Einschätzung kommt und es löst total unterschiedliche Gefühle aus. Und dann eben zu üben, das nicht als Vorwurf an die andere Person rüberzubringen, sondern ja, wie wir es auch gerade erklärt haben, dass man versucht zu sagen, was man sich wünscht. Und habe ich denn dann ein Anrecht darauf, dass mir das erfüllt wird?
Leider nicht. Also im Sinne der gewaltfreien Kommunikation kann man eine Bitte stellen an die andere Person und Bitten kann man auch ablehnen. Von daher hat man kein Anrecht drauf. Aber durch die Kommunikation, so wie man das sagt, erhöht man natürlich die Wahrscheinlichkeit, das zu bekommen, was man braucht.
Ja, und das könnte bei einem Fehlgeburtserlebnis so aussehen, dass man sagt, ich würde mir wünschen, dass ich eine Erinnerungskiste zusammenstelle und wir gucken uns die zusammen an und wir wissen beide, die steht hier im Schrank und wenn ein Moment ist, wo man sich doll erinnert, dass wir die zusammen auch rausholen und halten können. Und häufig ist es dann so, wenn die andere Person versteht, was genau gewünscht wird. Also sowas wie, wenn ich ganz traurig bin, setzt du dich dann mit mir hin und guckst die Kiste an. Dann ist es häufig so, dass ja die andere Person auch sagt, ja okay, das kann ich mit dir machen, weil ich verstehe jetzt, was die Anforderung an mich ist. Aber ich fühle mich von dir alleingelassen. Da weiß man ja überhaupt nicht, okay, ja, okay, ist irgendwie ein Vorwurf und was soll ich jetzt tun?
Genau, und oft ist ja auch das Problem, dass die Person, die sagt, ich fühle mich alleingelassen, im ersten Moment auch gar nicht weiß, was sie braucht. Und dann aber auch noch gleichzeitig die Erwartung hat, aber die andere Person soll doch irgendwas machen, damit es mir besser geht. Also was ja total verständlich ist. Und deswegen mag ich die gewaltfreie Kommunikation auch so gerne, weil es so dabei unterstützt, erstmal selber zu merken, okay, wie geht's mir gerade? Und was brauche ich eigentlich, damit es mir besser geht, damit es mir gut geht? Und dann auch ganz klar zu sagen, sowas wie du gerade gesagt hast, sowas ganz Konkretes. Okay, können wir dann gemeinsam die Kiste angucken oder die Schachtel angucken? Das würde mir helfen. Ja, dann weiß ja mein Gegenüber auch, ah, okay, ja gut, das kann ich machen.
Ja, und das sind auch Fertigkeiten im Zuhören, ne? Wenn jetzt eine Person sowas sagt wie, ich fühle mich von dir alleingelassen, dann auch nicht direkt auf diesen Vorwurf drauf zu springen, sondern dann als Partner, der das empfängt, auch zu sagen, aha, was würdest du denn brauchen? Und das ist eben nicht so eine, das ist nicht als zurückgeschmettertes, ja, was würdest du denn brauchen, ne, so zurückprovozieren, sondern wirklich ehrlich zu sagen, ah, okay, das fühlt sich bestimmt nicht gut an, was könnte dir denn helfen? Und ne, dann auch als diejenige Person, die das gefragt wird, nicht gleich zurückzufeuern mit, ja, weiß ich nicht, wenn ich das wüsste, würde ich es dir ja sagen, sondern dann zu sagen, ja, okay, hast du recht, muss ich mal kurz einen Moment drüber nachdenken. Ich weiß es leider gerade nicht. Hast du eine Idee? Und dann, ne, dann wird es so von total abstrakt, ich fühle mich alleine und habe ein überwältigendes Gefühl zu, wollen wir mal ausprobieren, was passiert, wenn wir einen Spaziergang machen und darüber sprechen, was man sich schon für die Zukunft vorgestellt hat und wo man jetzt traurig ist, dass das weg ist. Also von diesem ganz Abstrakten wieder zum Konkreten.
Mhm, genau. Und das können halt, genau, so wie du gesagt hast, ja auch von, es kann ja von beiden PartnerInnen ausgehen. Also man kann das ja immer mit sich selber machen, man kann es auch mit dem Gegenüber machen. Und es ist halt auch im Gegensatz zu so einer automatischen Reaktion halt eher eine bisschen bewusstere Kommunikation. Ja, erstmal innehalten und gucken, okay, was ist eigentlich los? Schon alleine diese Verlangsamung hilft ja schon, aus dieser Automation und diesem wir feuern uns hier gegenseitig an, rauszukommen.
Ja, und wenn man verletzt ist, neigt man halt dazu. Und wenn man das so verlangsamt, da geht es auch häufig darum, sich immer wieder dafür zu entscheiden, nee, stopp mal, eigentlich ich habe Vertrauen, dass meine Partnerin oder mein Partner im Grunde Gutes für mich sich wünscht. Und wenn jemand was Verletzendes sagt, dann war es wahrscheinlich nicht so gemeint. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir an diesen Kern drankommen, was eigentlich gemeint war. Und wegzukommen von dieser Idee, es ist dir nicht so wichtig, ich bin dir nicht so wichtig, ne, weil das einfach auch unheimlich viel Energie wegzieht. Mhm. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die Kinderwunschzeit eigentlich ganz häufig fast immer länger dauert, als man sich das erhofft hätte. Was würdest du denn sagen, ist ein guter Zeitpunkt für Paare, um eine Beratung aufzusuchen?
Also ich glaube ja, früher ist besser als später. Also so in der Richtung, wenn wir merken, also wenn das Paar merkt irgendwie, ja, es kriselt hier ganz schön, ist natürlich der erste Gedanke, ach, wir kriegen das hin. Und viele kriegen das auch sicher hin. Und trotzdem möchte ich alle ermutigen, natürlich sich Hilfe, die Hilfe benötigen, sich Hilfe zu suchen, weil das mit der Unterstützung ja durchaus leichter gehen kann. Und je früher ein Paar sich in Beratung gibt, desto schneller oder kann ja auch der Prozess sein, ja, wenn schon irgendwie die Fetzen fliegen sozusagen und man sich nur noch Vorwürfe an den Kopf wirft, dann dauert es ja auch wieder viel länger, um wieder viel mehr Vertrauen aufzubauen in der Beratung. Von daher ist es sinnvoll, etwas früher zu gehen und sich so ein bisschen präventiv auch mit dem Thema zu beschäftigen.
Ja. Ja, und ich würde sagen, ein Anzeichen kann Streit sein, aber ich finde auch ein wichtiges Anzeichen, das hast du auch gerade erwähnt, ist, wenn man merkt, ich sag Sachen nicht mehr, ich schieb die weg. Das ist jetzt etwas, was sich nicht so offensichtlich in Streit äußert, aber wenn man merkt, die Beziehung ist nicht mehr ein Raum, wo ich die Dinge thematisiere, die mich eigentlich beschäftigen und belasten, das kann man auch super gut, super lange irgendwie, ich sag mal, immer wieder unter den Teppich kehren. Das Problem ist, da liegt es dann halt. Und an der Stelle würde ich jetzt gerne nochmal verweisen auf die Liste, die auch auf dem Informationsportal Kinderwunsch zu finden ist, wo viele zertifizierte Beraterinnen und es gibt nur wenige Berater, deswegen sage ich Beraterinnen, von Beke zu finden sind. Die Nathalie und ich gehören auch zu denen. Und es gibt aber auch viele Kolleginnen und Kollegen, die in Beratungsstellen arbeiten, wo je nachdem, wie die Beratungsstellen finanziert sind, ist leider von Region zu Region unterschiedlich, aber teilweise die Beratung sogar kostenfrei angeboten werden kann. Also da würde ich auch alle Hörerinnen und Hörer ermutigen, schaut doch mal, wo ihr wohnt, was die Beratungsstellen sind, wie die Beratung angeboten wird. Und ihr müsst euch jetzt nicht gleich alle anmelden, aber zu wissen, wo man Hilfe finden kann, kann eine unheimlich große Unterstützung sein. Und wenn man dann merkt, in den Gesprächen mit dem Partner, der Partnerin, man verhakt sich, dann ist die Hemmschwelle auch nicht mehr so hoch zu sagen, du, hast du auch das Gefühl, wir drehen uns manchmal im Kreis, meinst du, wir könnten mal zu ein, zwei Beratungsstunden hingehen und mal gucken, ob uns das hilft. Wie du auch gerade gesagt hast, gar nicht so, das gar nicht nur so vorzubehalten für eine ganz hohe Konfliktsituation.
Ja, genau. Das finde ich auch, ja, ist schon besser im Grunde genommen. Genau.
Ja.
Einfach sich ein bisschen Unterstützung holen, so wie auf der körperlichen Ebene ja auch. Da fängt man ja auch nicht direkt mit dem größten Eingriffen an, sondern man fängt langsam an, in der Hoffnung, dass es vielleicht nicht so ein großes Problem ist, aber und die Psyche könnte ja auch ein bisschen Unterstützung vielleicht gebrauchen.
Ja, das finde ich total gut und ich verwende da super gerne so einen Vergleich mit dem Hausarzt. Ne? Die allermeisten Menschen haben eine Hausärztin oder einen Hausarzt und wenn man dann mit einer fetten Erkältung zu Hause ist und es wird nicht besser, dann weiß ich, okay, ich kann in die Praxis gehen. Und so habe ich das eben auch gemeint, dass man sich mal erkundigt, wo ist denn hier das Beratungsangebot in unserer Nähe und wenn es schwierig wird, wo würden wir dann hingehen? Und alleine zu wissen, wir müssen damit nicht alleine bleiben, wir können uns Hilfe holen. Es kann total entlastend sein. Und ich würde das total begrüßen, wenn Menschen nicht nur eine Hausärztin haben, sondern auch, ich nenne es immer eine Hauspsychotherapeutin oder eine Hausberaterin, wie auch immer. Aber dieses Konzept von, wenn ich merke, ich komme nicht weiter, habe ich jemanden, an den ich mich wenden kann.
Ja, das ist doch eine schöne Analogie.
Super, Nathalie. Wir haben über viele verschiedene schwierige Situationen in der Partnerschaft und Kinderwunschzeit gesprochen und auch einiges erklärt, was helfen kann. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch ein Thema wünscht, dann schreibt an 416r@bmfsfj.bund.de. Die E-Mail-Adresse findet ihr auch in der Episodenbeschreibung. Dieser Podcast ist Teil eines Unterstützungspakets und zwar vom Informationsportal Kinderwunsch. Auch diesen Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcast-Player eurer Wahl. Wenn er euch gefällt, gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns, noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Weitere Hilfe und Unterstützung finden Sie auf dem Informationsportal des Familienministeriums unter www.informationsportal-kinderwunsch.de.